herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Edith Hause, einen wunderschönen guten Abend, schönen Sonntag. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Wir wollen Ihnen heute Abend, Entschuldigung, nichts madig machen. Wir wollen einfach nur mal drüber reden. Und zwar über ein gesellschaftlich wirklich relevantes Thema. Und dieses Thema lautet Alkohol. Wie wirkt er genau? Wo lauern die Gefahren? Gibt es auch Argumente für Alkohol? Ich will das vorweg schon mal andeuten und fühle mich selber auch ertappt. Nee, Entschuldigung, Alkohol ist mit jedem Schluck ziemlicher Mist. Genaueres erklärt uns heute einer der renommiertesten Alkoholforscher Europas, Professor Helmut Seitz. Ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Guten Abend, Herr Baumgarten.
Herr Professor Seitz, dieser January, dieser Dry January, also wie man auf Deutsch sagen könnte, dieser trockene Januar, was halten Sie davon?
Das ist eine gute Sache, würde ich sagen. Weil Menschen sich vorstellen, sie wollen mal 4 Wochen lang nichts trinken. Allein die Tatsache, dass sie das wollen, ist schon mal ganz gut. Und wenn sie das dann durchhalten, dann kann es durchaus sein, dass sie im Februar und im März und im April noch weniger trinken oder auch das beibehalten. Also da ist ein Langzeiteffekt unter Umständen vorhanden. Manche natürlich beißen die Zähne zusammen und fangen dann wieder an zu trinken wie im Dezember. Aber einige nicht.
Es kann auch einige geben, die dann wieder alles aufholen, was sie vielleicht im Januar nicht getrunken haben, möglicherweise.
Aber es gibt so einen längeren Effekt und das ist ganz vorteilhaft. Und wenn man das 4 Wochen macht, passieren ganz interessante Dinge.
Da haben wir eine Sekunde, bevor Sie da weiterreden. Wir haben da eine Animation für Sie zu Hause vorbereitet, um das mal so bildlich zu zeigen. Also, da ist der Mensch mit seinen Organen und jetzt ist da die Leber. Ja. Und nach einigen Tagen fängt die schon an, besser zu arbeiten. Das ist im Grunde, der Mensch lässt diese Themen weg, die da liegen. Und jetzt passen Sie mal auf, was mit seinem Gesicht passiert. Es wird insgesamt schon etwas strahlender.
Freundlicher.
Es geht freundlicher. Die ganze Physiognomie verändert sich schon des Gesichtes. Ist das tatsächlich so, dass da wirklich schnell und viel passiert?
Ja, der Mensch schläft besser. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alkohol macht natürlich, dass man schnell einschläft, aber man wacht dann so um 2, 3 Uhr in der Nacht auf und kann dann nicht mehr schlafen, weil diese ganzen Stoffe aktiviert werden. Katecholamine, Blutdruck geht hoch, das Herz rast und man schläft nicht mehr ein. Also er schläft besser, ist besser ausgeruht, kann seiner Arbeit besser nachkommen, fühlt sich ohne Kopfschmerz und ist einfach besser drauf, so wie Sie das gerade eben gezeigt haben. Und wenn er gut schläft, ist er gut abwehrgeschützt. Das Immunsystem ist besser, er kriegt weniger Erkältungen in diesen 4, 5 Wochen, wo er das nicht macht. Zwei wichtige Dinge.
Und das ist ja genau das Thema. Wenn man das erstmal erfahren hat, wie gut es einem geht, könnte man möglicherweise vielleicht auch dabei bleiben oder selber den Alkoholkonsum etwas einschränken. Wir werden heute ganz viel über das Thema reden. Aber ich muss Ihnen natürlich auch noch mal ein paar Argumente für Alkohol denn nachher geben, weil ich kann mir gut vorstellen, viele von Ihnen sitzen jetzt zu Hause und sagen, Mensch, ein Glas Rotwein am Abend oder ein Bierchen, das kann ja nicht so verkehrt sein. Werden wir alles beleuchten.
So machen wir das.
Ich ahne, dass vielen von uns heute Abend das Gläschen Rotwein oder das Bierchen möglicherweise nicht so gut schmecken wird. Es kann passieren. Professor Seitz, lassen Sie uns doch zunächst mal ein paar Zahlen auf den Tisch werfen.
Ja, ich will das ja nicht madig machen, aber die Zahlen sind schon erschreckend.
Ja.
Wir haben abhängige Menschen, Alkohol ist ja eine abhängiges machende Substanz, von knapp 2 Millionen, zwischen 1,6 und 2 Millionen in Deutschland, haben ein Suchtproblem mit Alkohol. Dann haben wir genau die gleiche Zahl, die Missbräuchler sind, die Schaden im Körper. Ich hatte vorhin gesagt, 200 Krankheiten, eine davon oder viele davon kommen in Frage. Und dann haben wir 5 Millionen Menschen, die so an der Grenze sind, die abkippen können in die eine oder andere Richtung. Wir haben ein Riesenproblem. Wir geben im Jahr ungefähr 50 bis 60 Milliarden Euro aus für Alkoholfolgeschäden und nehmen nur 3 Milliarden ein an Alkoholtaxes.
Also an Steuern.
An Steuern.
Wie viel Alkohol trinken wir eigentlich pro Kopfverbrauch in Deutschland? Gibt's da auch?
Es schwankt so ein bisschen, je nachdem, wie man das aufnimmt. Aber man kann sagen, heute im Grunde so 10 Liter. 10 Liter reiner Alkohol pro Kopf der Bevölkerung
im
pro
Jahr.
Und das sind alle mit eingerechnet. Das sind die Kleinkinder mit eingerechnet und die sehr alten Menschen. Also wir liegen an Top, an Nummer 8 oder 9 in Europa.
Okay.
Und nach uns kommt zum Beispiel Italien. Italien trinkt nur unter 8 Liter, obwohl wir es kaum glauben. Aber wir sind wirklich on top. Und das ist das Problem. Und die Krankheiten habe ich genannt. Also ich werde sie nachher noch mal im Einzelnen nennen. Aber wir haben wirklich 200 Krankheiten, die dieses kleine Molekül, dieses winzige Molekül sozusagen triggert und in macht.
Wo Sie das mit Italien sagen, wir haben vorhin in der Redaktion genau über das Thema gesprochen, Italien, dass die etwas weniger trinken im Durchschnitt als wir Deutschen. Woran liegt das wohl? Weil Italien ist ja nun Wein, aber die trinken vielleicht weniger Bier, weniger Schnäpse, sowas? Kann man
also,
das sagen?
Wenn Sie nach Italien fahren, wir waren jetzt gerade über Silvester in Florenz, sehen Sie kaum betrunkene Menschen. Die trinken weniger. In Deutschland sehen Sie viel mehr betrunkene Menschen, die einfach sehr viel mehr trinken als die Italiener. Die Italiener trinken zu Mittag in der Zwischenzeit kaum mehr was. Früher war das so eine Gewohnheit, mittags zu trinken. Wenn sie mittags schon anfangen zu trinken, dann wird natürlich die Menge, die sie über den Tag hinaus trinken, höher. Die Franzosen trinken mittags immer noch, aber die Italiener weniger. Das sind zwei Punkte, die wissen so ein bisschen, wann sie aufhören müssen. Während wir hier einen Prozentsatz von 20% haben in Deutschland, die massiv trinken, enorm viel Alkohol zu sich.
Ich sag mal so ein Stichwort, was unter Jugendlichen ja auch gang und gäbe ist, zumindest oder auch gewesen ist, dieses sogenannte Komasaufen.
Das Komasaufen ist ein Problem und ich habe jetzt Zahlen gehört, die haben mich sehr erschreckt. Gerade junge Frauen zwischen 17 und 24 Jahren, 30%, jede dritte dieser jungen Frauen ist einmal im Monat betrunken. Man sollte es kaum für möglich halten. Also das ist das Koma-Trinken. 5 oder 6 Drinks am Tag in einer Angelegenheit, in einem Moment, bis man schließlich dann nicht mehr kann, oft bewusstlos ist und manchmal auch ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Das sind, glaube ich, 300.000 Einlieferungen berechnet worden für das Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2017.
Das sind erschreckende Zahlen. Das sind gewaltige Zahlen. Lassen Sie uns doch den Alkohol mal untersuchen. Sie kommen ja von Hause aus, von der Chemie. Was ist Alkohol?
Alkohol ist ein kleines Molekül, besteht aus 2 Kohlenstoffen, Sauerstoff und Wasserstoffen, ganz winzig. Dieses Molekül hat das Problem, es wird verstoffwechselt. Also Sie nehmen das auf und es geht in die Leber.
Das heißt, erstmal ist es gar nicht schädlich?
Eigentlich nicht, bis auf, wenn Sie hochkonzentrierte Alkoholiker trinken, wie Schnäpse, dann schädigt natürlich diese Konzentration die Schleimhaut im Mund und in der Speiseröhre. Problem für die Krebsentstehung. Aber ansonsten wird es dann aufgenommen ins Blut und wird der Leber zugeführt. Und in der Leber wird der Alkohol umgesetzt in einen Giftstoff, der heißt Acetaldehyd. Und dieser Giftstoff ist wirklich sehr toxisch und krebserregend. Der macht Eiweißkörper kaputt, der bindet an die Erbsubstanz. Und das ist das Hauptproblem mit Alkohol.
Jetzt frage ich mal ganz naiv, warum wandelt die Leber den Alkohol in diesen giftigen Stoff um? Normalerweise denkt man ja, die Leber wandelt Giftstoff oder wie auch immer im Körper, filtert sie raus und wandelt sie in Abfallprodukte um, die auch leicht aus dem Körper kommen.
Dieser Acetaldehyd ist ein Zwischenprodukt. Der wird sofort in Acetat umgewandelt. Mhm. Und Acetat ist Essigsäure und ist harmlos. Aber unter gewissen Umständen, wenn Sie zu viel Alkohol zu sich nehmen, kann das nicht so schnell passieren. Und dann bleibt Acetaldehyd relativ übrig und macht dann diese Dinge, die ich gerade eben genannt habe. Das Zweite ist, wenn Alkohol verstoffwechselt wird in der Leber, dann entstehen Wasserstoffäquivalente, etwas kompliziert, und die drücken alle Stoffwechselwege in eine bestimmte Richtung. Das sind Tausende von Stoffwechselwegen, die verändert werden durch diesen Abbau von Alkohol. Ein Punkt dabei ist, ein Stoffwechselweg, der vielleicht einleuchtend ist, ist die Produktion von Fett.
Deswegen
dadurch,
also auch
dass
eine Fettleber?
Alkohol abgebaut wird, entsteht die Fettleber.
Okay. Dann steht die Fettleber, die ja ursächlich ist für viele Erkrankungen,
richtig,
ganz große Probleme bereiten kann. Man kann auch an der Leber durch diesen hohen Alkoholgenuss, kann man ja auch Veränderungen feststellen. Sie haben da auch einen großartigen Test, einen sehr revolutionären Test entwickelt, wo man die Verhärtung, die Versteifung der Leber feststellen kann. Ja. Wann setzt sowas ein?
Also erst wird die Leber verfettet, das hatten wir gesagt. Wenn das dann weitergeht, gibt es eine Entzündung, das Fett geht in eine Entzündung über, dann wird Narbengewebe produziert, Bindegewebe, und dann entsteht diese Verhärtung. Und wenn die Verhärtung ist, das ist eine ganz harte Leber dann, die funktioniert dann nicht mehr richtig, die verliert ihre Funktion der Entgiftung, der Produktion von Eiweißkörpern, und an dieser harten Leber mit ihren Komplikationen stirbt dann der Patient.
Weil das dann irreversibel ist.
Das ist dann irreversibel. Das kann man heute messen, ohne dass man die Leber punktieren muss. Früher musste man die punktieren mit einem sogenannten Fibroscan. Ja. Das ist eine Welle. Man schickt eine Schallwelle in die Leber hinein und misst die Geschwindigkeit, mit der sich diese Schallwelle ausbreitet. Wenn die schnell durchgeht, dann ist die Leber sehr hart und fest. Und wenn sie langsam durchgeht, ist sie relativ weich. Die Franzosen haben das entwickelt beim Käse. Die haben gesehen, wenn sie eine Schallwelle in den Käse reinschießen, je nachdem, wie weich der ist, das können sie dann sozusagen korrelieren. Und dann hat es ein kluger Physiker erkannt, dass die Leber so ein bisschen in der Struktur wie ein Käse ist. Und man hat es für die Leber probiert. Und siehe da, es hat funktioniert. Und man kann mit diesem Fibroscan sehr, sehr gut feststellen, ob eine solche Leberverhärtung vorliegt, ohne dass es wehtut. Es geht ganz schnell und die Ergebnisse sind sehr...
Das ist das Problem. Die Leber hat im Grunde kein Alarmsignal. Die versteift sich.
Tut nicht weh. Die Leber tut nicht weh.
Das ist... Jetzt muss man doch noch mal ganz eindeutig drauf sprechen. Jeder Schluck Alkohol, das ist ja auch das, was Sie sagen, jeder Schluck Alkohol kann Krebs auslösen oder begünstigen. Wie wird aus diesem Abfallprodukt, wie wird dadurch Krebs provoziert im Körper?
Dieser Acetaldehyd, der bindet, und das passiert nicht nur in der Leber, das passiert auch in den Zellen der Speiseröhre, im Mund, im Dickdarm. Dieser Acetaldehyd bindet an die DNA und verändert unsere Erbsubstanz. Und das ist das Problem an der Geschichte. Der Acetaldehyd ist eigentlich die Substanz, die den Krebs auslöst. Es gibt noch andere Aspekte, die sind aber etwas komplizierter. Dieser Acetaldehyd ist das Hauptproblem der Krebsauslösung. Nun sagen Sie, jeder Schluck. Dazu muss man natürlich sagen, wissenschaftlich gesehen ist in der Tat Alkohol, ist jeder Schluck ein Gift. Aber jeder von uns hat unterschiedliche Risiken, weil wir unterschiedliche Menschen, Gott sei Dank, sind. Und diese Risiken bestehen aus genetischen Risiken. Also wenn Ihr Vater alkoholabhängig war, dann haben Sie ein 6- bis 7-fach erhöhtes Risiko, selber alkoholabhängig zu werden. Da gibt es einen sogenannten genetischen Trait.
Ja.
Das ist die Genetik. Es gibt auch einige Gene in der Leber, wenn man die hat, dann hat man ein höheres Risiko, eine Leberzirrhose durch Alkohol zu bekommen. Die werden aber nicht routinemäßig im Moment gemessen. Und das Zweite ist die Umwelt. Wenn Sie zum Beispiel zusätzlich rauchen und Alkohol trinken, eine sehr schlechte Kombination, das Krebsrisiko explodiert, weil im Rauchen natürlich auch krebserregende Substanzen vorhanden sind. Wenn Sie sehr übergewichtig sind, dann neigen Sie zu einer Fettleber aufgrund von anderen Ursachen. Kommt Alkohol dazu, verstärkt sich das. Wenn Sie bestimmte Medikamente einnehmen und Alkohol trinken, haben wir auch ein Problem. Also wir haben exogene Faktoren, die ein Risiko darstellen. Und wir haben genetische Faktoren, sodass jeder von uns ein bisschen anders ist. Und jetzt hat man in den großen Studien der letzten 5 Jahre gesehen, dass auch kleine Mengen Alkohol schädigend sein können, wenn man das schwächste Glied in der Kette betrachtet.
Ja.
Das schwächste Glied, und das wissen viele Menschen nicht, ist die weibliche Brustdrüse. Alkohol ist eine krebserregende Substanz für Brustkrebs. Und da gibt es keine Schwellendosis. Da reichen täglich eingenommene kleine Mengen über Jahre hinweg, um dieses Risiko bei bestimmten Frauen, die wir nicht näher kennen, zu erhöhen. Ungefähr 10% aller neu entstandenen Krebse der Brust, 10%, das sind ungefähr 7.000 bis 8.000 in Deutschland, sagt man, spielt Alkohol mit eine Rolle.
Interessant, wie unterschiedlich Menschen auf Alkohol reagieren, mit Alkohol auch reagieren, das kommt ja auch noch dazu, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben jetzt viel erfahren von dem Schrecklichen zum Thema Alkohol, was unbestreitbar ist, unbestritten ist. Aber natürlich hat sich Alkohol auch in unserer Gesellschaft den Raum erobert. Woher kommt denn eigentlich Alkohol? Wie ist Alkohol in unserer Gesellschaft angekommen? Marie Lasserre auf Promillesuche in der Geschichte.
Alkohol und die Menschheit. Eine jahrtausendalte Beziehung mit Höhen und Tiefen. Angefangen hat sie vor ungefähr 12.000 Jahren im Nahen Osten. Dort haben unsere Vorfahren ein Gebräu aus gegorenen Wildgräserkörnern hergestellt, mit nur wenig Umdrehung. Vor etwa 8.000 Jahren bauen die ersten Winzer dann Trauben für die Weingewinnung an, allerdings nur für die Oberschicht. Die Ärmeren bekommen weiterhin Bier, auch als Arbeitslohn. Im alten Ägypten gibt es sogar richtige Brauanlagen, in denen auf einen Schlag tausende Liter gebraut werden können. Der Alkohol, ein Geschenk der Götter. In der Bibel verwandelt Jesus Wasser in Wein. Ein Wunder, das lebensnotwendig war, denn das Trinkwasser ist oft verseucht.
Man wusste nicht, dass es Keime gibt, aber man wusste, dass es schädlich und ungesund ist. Wenn man ein bisschen Alkohol reinmacht, war das Getränk relativ sicher. Also die alkoholischen Getränke. Also das war ein Nahrungsmittel, ein Stärkungsmittel. Es war auch ein Heilmittel und es war ein Rauschmittel.
Im alten Rom ist Wein ein alltägliches Getränk in allen Schichten. Allerdings in der Regel mit Wasser verdünnt. So weit, so gut, doch dann kommt das Hochprozentige. Im 12. Jahrhundert gelingt es dem italienischen Gelehrten Magister Salernus, erstmalig Wein zu destillieren. Zuerst nur in kleinen Dosen für medizinische Produkte, später als günstige Schnäpse für jedermann. Erst aus Weizen hergestellt, dann aus Kartoffeln. Mit der Industrialisierung wird Alkohol immer billiger. Die Zahl der Trinker steigt deutlich an.
Der Charakter des Rausches hat sich völlig verändert. Weil vorher haben sie Bier, vielleicht auch im Süden Wein getrunken. Also schwach berauschende Getränke, würde ich mal sagen. Und jetzt trinken sie den konzentrierten Alkohol. Das ist eben Schnaps, Branntwein, Spiritus, wie man es nennt. Und dann gibt es eine blitzartige Berauschung.
Und dass die nicht gut sein kann, stellen immer mehr Mediziner fest. Anfang des 19. Jahrhunderts erkennen die Ersten im Alkoholkonsum eine Sucht und Krankheit. Das Trinken und seine Folgen werden mehr und mehr zu einem gesellschaftlichen Problem.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird die Politik auf dieses Problem aufmerksam. Und es wird die Bierproduktion gefördert. Man hat auf diese Weise den Alkoholverbrauch, und zwar an Reinalkohol gemessen, den Reinalkoholverbrauch gesenkt, indem man die Leute vom Schnaps zum Bier gebracht hat.
In den USA mündet das sogar in die Prohibition. Von 1920 bis 1933 ist dort der Verkauf von Alkohol verboten. Allerdings ohne erhoffte Wirkung. Stattdessen blüht der Schwarzmarkt auf. Ein totales Verbot, also keine Lösung. Professor Spode hat in seinen Untersuchungen gesellschaftliche Trink- und Abstinenzphasen ausgemacht, die sich immer wieder ablösen.
Und zwar geht das meistens generationsweise. Wenn die Eltern gesoffen, geraucht und gefressen und was weiß ich haben, dann wollen die Kinder sich absetzen und machen das anders. Aber umgekehrt wird das genauso sein. Wenn die jetzt so alle als Betschwestern und Betbrüder rumlaufen und nur noch joggen gehen, dann werden die Kinder irgendwas sagen, ich will auch mal was vom Leben haben. Und dann kippt das wieder.
Die Menschen und ihr Alkoholkonsum, eine vermutlich unendliche Geschichte.
Ja, kennen wir irgendwie alle und jeder kommt mit diesem Thema immer in Berührung. Aber ist ja interessant, wie das geschichtlich auch entstanden ist. Gab es früher, so in der Antike oder wie auch immer, gab es da eigentlich auch schon Probleme mit Alkohol?
Also ich habe eine alte Hieroglyphenschriftüberlieferung aus der Zeit Echnatons im Oberägypten in Tell el-Amarna. Ja. Und da steht drauf, ich weiß so ein bisschen ungefähr, das in der Schrift heißt es, mach dich nicht unglücklich durch Trinken in der Kneipe, damit du nicht dummes Zeug redest und umfällst und dir die Knochen brichst. Denn keiner deiner Trinkkumpane wird dir helfen. Sie werden alle sagen, raus mit dem Trunkenbold. Also ich war vor ungefähr 9 Monaten in Ägypten und habe mir das alles angeguckt. Und ja, da gibt es auch Skulpturen, die über Alkohol berichten. Ich möchte nicht wissen, wie das Bier ausgesehen hat damals in Oberägypten. Aber sie haben sich berauscht und hatten Probleme damit.
Jetzt muss ich mal eine Lanze für den Alkohol brechen. Ja. Weil Alkohol, wir haben es gehört, ungesund. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, logischerweise. Alkohol trägt aber natürlich auch zur Geselligkeit bei. Alkohol lässt uns zumindest für einen Moment glücklicher sein. Andere Menschen werden durch Alkohol für uns selber attraktiver. Mit Alkohol kann man desinfizieren, mit Alkohol kann man Getränke essen, haltbarer machen, entgiften möglicherweise. Es ist ja auch etwas, was einen positiven Vibe haben kann.
Also ich sage immer, Alkohol hat einen guten Effekt. Er ist ein gutes soziales Schmiermittel. Mhm. Und das haben Sie ja gerade angesprochen. Wenn man kleine Mengen Alkohol trinkt, dann fühlt man sich leichter. Das ist der Grund ist der, dass es Botenstoffe gibt im Gehirn, die relativ schnell freigesetzt werden. Dopaminsystem, Endorphine zum Beispiel. Es gibt Rezeptoren, Endorphinrezeptoren, Dopamin. Man fühlt sich glücklicher, leichter, man kommt besser ins Gespräch.
Man ist auch enthemmter.
Ist enthemmter. Aber jetzt Vorsicht, diese Enthemmung, wenn Sie jetzt weiter Alkohol trinken, wird natürlich dann immer stärker. Ja. Und dann werden Sie natürlich auch risikobereiter, zu allem möglichen risikobereiter. Und das ist dann ein Problem. Also die erste Stufe ist diese Glücklichmacherei mit den Glückshormonen. Und dann ist es so, dass andere Systeme im Gehirn aktiviert werden, das Glutamatsystem zum Beispiel, das Serotoninsystem, die werden dann gedämpft. Und dann ist es ein bisschen ähnlich, wenn Sie mehr trinken, wie wenn Sie ein Auto fahren, auf Volldampf mit Energie und gleichzeitig die Bremse treten. Sie haben also eine Beschleunigung, eine Aktivierung und gleichzeitig eine Bremsung, wo Sie dann später in die Ängstlichkeit, erst in die Überaktivität, ist das Risikobereite, später dann in die Ängstlichkeit, in die Depression danach hineinfallen. Also Sie haben zwei Dinge, die Aktivierung und die Hemmung. Und das fällt zusammen und das ist natürlich eine schlechte Mischung. Mhm. Aber Sie haben recht, deswegen trinken ja die Menschen, weil sie sich zunächst einmal
aus Geselligkeit
fühlen sind. Und dann hören sie nicht auf, dann trinken sie weiter. Und das ist ein Problem.
Da ist ja auch etwas ganz Wichtiges, was da anklingt. Der unterschiedliche Umgang mit dem Thema Alkohol. Da sind wir Menschen ja ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die werden beim Alkoholkonsum, wenn die was trinken, dann werden die lustig. Dann werden die liebevoll und anhänglich, meinetwegen. Dann gibt es Menschen, die werden aggressiv. Richtig. Gibt es auch. Die werden laut, pöbelnd, beleidigend. Es gibt Menschen, die können trinken, was sie wollen. Die sind immer noch bei klarem Verstand. Und andere sind nach einem Glas Wein schon völlig düdelig. Was ist da los mit uns Menschen? Können wir nicht mal einheitlich reagieren?
Ah, wir sind nicht alle gleich, das wissen wir doch. Ja. Aber wenn Sie schon sagen, viele können viel vertragen, man weiß, dass man zum Beispiel, ein Beispiel geben, wenn die Polizei einen Autofahrer blasen lässt auf Alkohol und er hat 1,5 Promille und er fährt das Auto mehr schlecht als recht, dann wissen wir, dass er ein chronischer Trinker ist. Warum? Weil chronische Alkoholkonsumenten bauen Alkohol viel schneller ab. Und wenn sie schneller abbauen, werden sie auch nicht so betrunken. Es gibt Leute, die ich gesehen habe in unserer Klinik, die kamen mit 3 Promille aufrecht rein, ohne dass irgendwas passiert ist. Wenn Sie, ich gehe mal davon aus, wenn Sie 3 Promille hätten, würden Sie hier auf diesem roten Sofa liegen und wahrscheinlich schlafen. Wir haben Experimente gemacht mit jungen, athletischen Probanden, die haben 1 Promille gehabt und haben ein Schläflein gehalten. Also wer das nicht gewohnt ist, schläft schnell ein. Wer es gewohnt ist, der kann lange damit mehr oder recht und schlecht arbeiten und sein Leben machen.
Und diese psychische Reaktion auf Alkohol, gut drauf, schlecht drauf, woran liegt das?
Das hängt daran, dass diese verschiedenen Hormonsysteme, diese 5 verschiedenen Hormonsysteme unterschiedlich aktiviert werden, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Meistens ist man am Anfang ganz gut drauf in der ersten Phase. Es ist ganz schlecht, dass man in der ersten Phase nach einem Gläschen aggressiv wird. Es sei denn, man hat eine bestimmte Störung, psychische Störung. Aber dann kommt die Reaktion ganz unterschiedlich, weil die unterschiedlichen Systeme unterschiedlich aktiviert werden.
Frauen und Männer, vom Körpergewicht natürlich, meist der Mann etwas schwerer. Man denkt subjektiv, er könne deswegen auch mehr Alkohol trinken oder mehr vertragen.
Also Frauen und Männer ist ein Riesenthema. Meine Frau ist Psychologin und beschäftigt sich seit 30 Jahren nur mit Frauenalkoholismus. Hat damals promoviert und hat schon vor 30 Jahren darauf hingewiesen, da ist ein großer Unterschied, wer trinkt und wie man trinkt. Lassen Sie mich kurz dazu über die körperliche Probleme sprechen. Frauen metabolisieren oder bauen Alkohol im Magen viel schlechter um als Männer und haben deswegen mehr Alkohol in der Blutbahn. Mhm. Frauen haben ein kleineres Körperwasser und haben damit, wenn sie Alkohol in gleicher Menge wie Männer pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen, höhere Alkoholblutspiegel.
Der Anteil ist halt höher.
Und Frauen haben Östrogene und Alkohol stoppt den Abbau von Östrogen. Immer wenn Alkohol im Blut ist, haben wir höhere Östrogenspiegel. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sie in der Mitte des Menstruationszyklus sich befinden. 30-40% erhöhte Östrogenspiegel.
Was bedeutet das dann?
Das bedeutet, Östrogene bedeuten ein Problem für die Leber unter Umständen, ein Problem für den Brustkrebs, hohe Östrogenspiegel haben mit Brustkrebs was zu tun. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum der Brustkrebs und Alkohol zusammengehören. Es gibt auch die Art und Weise, wann Frauen trinken. Es gibt 2 ganz typische Aspekte. Das kam in den letzten Jahren raus. Die Frau, die in einem sehr verantwortlichen Beruf tätig ist, mit hohem Stresspegel, die dazu noch Kinder zu Hause zu versorgen hat und die Familie, die also unter hohem Leistungsdruck steht, die trinken heute relativ viel. Das sind die 35- bis 45-jährigen Frauen, deren Alkoholkonsum hochgegangen ist. Das andere sind Frauen, die meistens so Mitte der 50, Anfang der 60 ist, wo das Haus leer wird, die Kinder aus dem Haus gehen, eine gewisse Vereinsamung. Eine
Frustration.
Das ist die andere Seite. Und was mich besonders überrascht hat oder eigentlich schockiert hat, als ich in den letzten Tagen das gelesen habe. 30% aller 17- bis 24-jährigen jungen Frauen sind einmal im Monat betrunken.
Genau.
Ja, das fand ich schon überraschend.
Ja, und dann, ich greife nochmal diese Zahl auf, über die wir vorhin gesprochen haben. 2 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig, alkoholkrank. Wie schwer der Weg daraus ist, auch möglicherweise für die Angehörigen oder aus Sicht einer Angehörigen, Johanna Lepper.
Es ist die Droge, die wir komplett verharmlosen. Immer verfügbar, gerne gesehener Partygast, massenhaft konsumiert. Doch etwa 9 Millionen Erwachsene in Deutschland haben einen problematischen Umgang mit Alkohol. Wo der Spaß aufhört und die Sucht anfängt, ein fließender Übergang. Schließlich, wenn Alkohol zum Problem wird, leiden etliche Angehörige mit. Oft übersehen und hilflos. So wie die 70-jährige Kerstin, deren Name wir geändert haben. Sie möchte unerkannt bleiben. Ihr Mann war als junger Erwachsener jahrelang schwerer Alkoholiker.
Also das ist schon ein Kraftakt, immer so zu tun, als wäre das alles schaffbar, machbar. Und es geht eben gar nicht. Also die Verantwortung nicht nur für die Kinder und für das Leben einer Familie, sondern eben auch die Last, die Verantwortung für einen Alkoholiker. Der verliert die Kontrolle und ich kriege noch eine Kontrolle obendrauf.
Jahrelang versucht sie, die Situation zu Hause irgendwie zu stemmen. Schließlich sucht sie hier Hilfe bei einer Gruppe der anonymen Alkoholiker, die ausschließlich für Angehörige von Süchtigen da ist.
Das war die schiere Verzweiflung. Weil ich bis dato ganz viele Sachen ausprobiert habe, von kontrollieren, von Vorwürfen machen, von Pläne machen, die nicht eingehalten wurden. Und irgendwann war ich mit meinen Nerven total am Boden.
In der sogenannten Al-Anon-Gruppe gibt es kein Patentrezept, nur die Erfahrungen der anderen. Für Kerstins Familie geht es indes finanziell und sozial bergab. Zwar arbeiten beide, aber das meiste Geld geht für seinen Alkohol drauf.
Die Jahre, die ich mit meinem alkoholischen Mann verlebt habe, waren eigentlich Jahre, die ich nicht für mich gelebt habe. Ich habe ein zweites Kind gehabt, den Erwachsenen, der sich aber nicht wie ein Erwachsener verhalten hat. Und ich auf ihn noch mehr aufpassen musste als auf meine Tochter, die dabei zu kurz gekommen ist.
In der Gruppe spricht sie damals darüber, wie ihr Mann durch Alkohol seinen Führerschein verliert, eine hohe Strafe bekommt. Die soll sie zahlen. Doch sie sagt nein. Das führt zu einer unerwarteten Entwicklung.
Irgendwann war es so weit, dass er gesagt hat, ich glaube, ich habe ein Problem. Dadurch hat sich natürlich auch viel verändert. Ohne meinen ersten Schritt wäre das natürlich nicht gegangen. Das wäre ihm gar nicht klar gewesen.
Ihr Mann macht endlich eine Therapie. Hat einen Rückfall, aber er bleibt dran, mit Kerstins Unterstützung.
Was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, das ist eben, dass der Angehörige eigentlich überhaupt gar nicht sichtbar ist. Nach außen hin muss das Bild gut aussehen, die Nachbarn dürfen nicht sehen, was sich da wirklich abspielt. Um einen Alkoholiker, das sind ganz viele Menschen, die da eigentlich nicht wissen, wie sie selber genesen können.
Für Kerstin waren die Gespräche in der Gruppe der erste Schritt aus der Krise. Ihren Mann konnte sie dadurch mitziehen. Mittlerweile ist er seit 40 Jahren trocken.
Was für eine starke Geschichte, auch mit diesem Rückschlag klarzukommen und seit 40 Jahren keinen Alkohol mehr zu trinken. Mir fallen in diesem Zusammenhang 0,0% Getränke ein. Sind die gefährlich für jemanden, der mal alkoholabhängig war oder nicht?
Also wenn gar kein Alkohol drin ist, ist es eigentlich nicht gefährlich. Aber die Biere zum Beispiel, die es bei uns als alkoholfrei gibt, da sind ja 0,5% Alkohol noch drin, die sind natürlich gefährlich.
Also da muss man wirklich aufpassen, dass es wirklich Zero,
da muss man wirklich
Zero ist. Ne? Ja. Diese Alkoholabhängigkeit, 2 Millionen Menschen. Wie erkennt man, dass jemand Gefahr läuft, in die Abhängigkeit zu rutschen?
Also wenn man sehr nah dran ist, in der Familie zum Beispiel, dann erkennt man, dass er einfach jeden Tag Alkohol trinkt, jeden Tag mehr Alkohol trinkt, ohne Alkohol nicht mehr auskommen kann. Wenn er dann einen Tag vielleicht nicht getrunken hat, er leichte Entzugssymptome bekommen kann.
Zittern,
schwitzen, Herzklopfen, er fühlt sich nicht wohl, er wird aggressiv, er muss dann wieder trinken. Und wenn man das sieht, dann spricht man ihn darauf an. Wenn er nicht reagiert, dann muss man überlegen, wie man das weitermacht.
Das ist ja in den meisten Fällen ist das ja so, dass jemand, der davor steht oder schon drin ist in einer Abhängigkeit, dass er das überhaupt nicht oder sie, völlig egal, nicht erkennt.
Das ist das Problem.
Wo kann ich mir denn da Hilfe holen?
Das ist sehr schwierig. Wenn er es selber nicht will, wird es schwierig. Aber man kann natürlich schauen, zunächst einmal den Hausarzt als Anlaufhafen zu haben. Wir wissen, es gibt viele Programme in Deutschland, Suchtberatungsstellen, psychosoziale Beratungsstellen. Aber der Mensch, den das betrifft, der muss natürlich wollen und muss dahin gehen wollen, um sich Rat zu holen. Das ist oft eine lange Geschichte und es klappt am Anfang nicht. Und dann passiert natürlich Folgendes. Dann wird mehr und mehr getrunken, dann gibt es einen sozialen Abstieg, dann gibt es unter Umständen sogar Gewalt in der Familie, dann gibt es der Beruf geht verloren. Es geht bis herunter, bis zum Schluss nichts mehr übrig bleibt. Eine komplette Desintegration der Persönlichkeit. Und dann kann es passieren, dann passiert es meistens, dass dann so weit ist, dass Hilfe geholt wird.
Da sind wir bei diesem Punkt, wo man im Volksmund immer wieder sagt, wenn jemand trinkt und sich nicht helfen lassen will, dann sollte man auch nicht helfen. Man sollte denjenigen oder diejenige wirklich runterkommen lassen. Also man sagt ja sprichwörtlich immer, muss in der Gosse landen, um zu merken, dass er krank ist.
Ja, das ist in den meisten Fällen leider der Fall. Und es ist oft so, dass erst dann die Einsicht kommt und dann der entsprechende Rat eingeholt wird. Und was wird dann gemacht? Ich meine, wir sind ja in Deutschland sehr gut ausgerüstet im Großen und Ganzen. Trotzdem erfahren nur ungefähr 10% der Alkoholkranken eine entsprechende Therapie. Die Suchtberatungsstellen sind überall ausgerüstet. Man kann sie googeln, man kann gut hingehen.
Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir das natürlich auch bei uns in der Sendung eingeblendet haben. Unten natürlich auch im Internet. Bei uns bekommen Sie Hilfestellung oder Telefonnummern, wohin Sie sich wenden können, wenn Sie ein Problem bei sich oder bei sich in der Familie, im Freundeskreis etc. haben. Also da sind wir für Sie da.
Es gibt so einen kleinen Test, den finde ich gar nicht schlecht, weil er so einfach ist. Das ist der Cage-Test. Mhm. Cage-Test kommt aus dem Englischen und steht für den Anfangsbuchstaben. Das fängt mit C an. Haben Sie jemals daran gedacht, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren, to cut down your alcohol consumption? Die zweite Frage ist, waren Sie jemals betroffen, dass jemand Ihren Alkohol angesprochen hat, erneut? Das G steht für guilty. Haben Sie sich jemals schuldig empfunden, dass Sie Alkohol getrunken haben? Und das letzte steht für Eye-Opener. Brauchen Sie Alkohol, um morgens in die Gänge zu kommen und zu funktionieren? Wenn Sie zweimal mit Ja antworten, dann brauchen Sie einen Alkoholentzug oder eine Alkoholberatung. Und dann müssten entweder die Familie oder die engen Freunde versuchen, Sie davon zu überzeugen.
Wissen Sie, was ich merkwürdig finde? Wenn man alkoholabhängig ist, sich dann in eine Therapie begibt, auch das Trinken komplett sein lässt, warum kann man nicht vielleicht anschließend mal ein, zwei Glas Wein in der Woche trinken, ohne wieder rückfällig zu werden? Warum klappt das nicht?
Weil ich hatte darauf hingewiesen, dass Alkoholabhängigkeit eine genetische Grundlage hat. Mhm. Menschen, die alkoholabhängig werden, haben zu einem hohen Prozentsatz, zu 60%, eine genetische Grundlage. Und wenn sie das wieder sozusagen exponieren, Alkohol dem Gehirn wieder exponieren, dann treten die gleichen Mechanismen ein wie beim ersten Mal. Es werden diese Botenstoffe entsprechend getriggert und es kommt in der gleichen Weise wieder zu einer entsprechenden Reaktion, weil diese genetische Grundlage vorhanden ist.
Gerade auch für Kinder ist es natürlich eine starke Belastung, wenn Mutter oder Vater trinken. Wenn vielleicht dazu noch die Ehe in die Brüche geht, Katastrophe. Julia Freistedt und die verhängnisvolle Verantwortungsübernahme.
Liebes Tagebuch, das mit dem Alkohol und Mama ist wieder schlimmer. Gerade hängt sie unten über der Kloschüssel und kotzt sich den Sekt und den Wein von heute aus. Jetzt gerade, als sie aus dem Klo kam, trank sie Schnaps. Ich liebe meine Mama, aber in solchen Momenten würde ich am liebsten meine Sachen packen und gehen.
Lara ist gerade mal 12 Jahre alt, als ihre Mutter alkoholabhängig wird. Die Sucht beginnt bei der Mutter nach einer Hirn-OP. Zunächst trinkt sie gegen die Schmerzen, dann aus Gewohnheit. Ihre Sucht raubt Lara eine unbeschwerte Jugend. Statt Kind zu sein, wird sie zur Aufpasserin.
Ich wollte meine Mutter immer schnell schlafen legen, weil ich wusste, wenn sie sich den Rausch ausschläft, ist es A, ein tiefer Schlaf, in dem ich nicht ganz so vorsichtig und still sein muss. Und zum Zweiten mochte ich den betrunkenen Zustand nicht. Also der hat mir Angst gemacht. Ich wusste nie, wird sie mich gleich anschreien? Ist gerade alles gut? Ich wusste nicht, welche Emotionen da so ausbrechen.
Während sich Lara um ihre Mutter kümmert, ist ihr Vater immer seltener zu Hause. Er wendet sich ab, bis er schließlich ganz auszieht. Hilfe von außen bekommt sie damals nicht. Dann stirbt die Mutter an den Folgen ihrer Alkoholkrankheit. Lara ist da gerade mal 17 Jahre alt.
Es war ein riesiger Schock, aber es war schon auch eine Erleichterung. Auch wenn das gar nicht so einfach zu sagen ist und ich da so lange mit gekämpft habe, wusste ich, damit fällt diese Verantwortung ab und die ständige Sorge um meine Mutter. Und ich wusste, dass ihr jetzt einfach nichts mehr passieren kann.
So wie bei Lara damals zu Hause, geht es vielen Kindern in Deutschland. Das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass rund 2,6 Millionen Kinder mit einem alkoholkranken Elternteil unter einem Dach leben. Aber nicht immer werden die Probleme auch erkannt, weiß Katharina Balmes von der Hamburger Beratungsstelle Kalle. Bei ihr lernen die Kinder, spielerisch über ihre Situation zu sprechen.
Hier hat ein Kind erzählt, dass der Papa immer in der Badewanne liegt und dann eben seine Flasche dabei hat. Und auch, dass das Kind sich manchmal Sorgen macht, dass Papa dann auch untergluckern könnte und dass er dann halt dabei bleibt und aufpasst auf Papa.
Katharina Balmes weiß, das Suchtproblem der Eltern prägt oftmals die Kinder für ihr ganzes Leben.
Man geht davon aus, dass ein Drittel der Kinder später selber suchtkrank werden, ein Drittel eine andere psychische Erkrankung entwickelt, sowas wie Depressionen oder Essstörungen sind häufig. Und ein Drittel einigermaßen gesund aus der Situation rauskommt. Aber auch dieses Drittel, die haben dann immer noch Probleme damit, sich abzugrenzen gegenüber anderen, für sich selber zu sorgen. Die fühlen sich sehr schnell verantwortlich.
Lara versucht, nach dem Tod ihrer Mutter die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Zieht von Süddeutschland nach Hamburg. Aber das Thema Alkohol spielt bei der heute 24-Jährigen immer noch eine große Rolle. Auch wenn sie selbst nicht trinkt.
Ich merke heute immer noch, wie ich aufgewachsen bin, auch in so Situationen, wenn ich zum Beispiel mit der U-Bahn fahre. Ich kann das schon beim Eintritt riechen, ob jemand getrunken hat. Gerate dann ehrlicherweise super in Panik, weil sofort diese Gefühle von früher hochkommen. So, passiert hier gleich was, muss ich helfen, ich kann die Situation nicht einschätzen. Und das führt dann auch dazu, dass ich aussteigen muss, dass ich manchmal aber auch wie gelähmt bin.
Um ihre Vergangenheit und ihre Ängste aufzuarbeiten, hat sich Lara vor 2 Jahren therapeutische Hilfe geholt, damit sie sich selbst in Zukunft ein sicheres Zuhause geben kann.
Tja, Kinder von alkoholabhängigen Menschen. Warum fühlen sich Kinder so oft verantwortlich?
Nice.
Sorge oder?
Klar, Kinder, die Familie gehört dazu, die Kinder. Es ist niemand da, der sich für die Mutter oder den Vater verantwortlich fühlt. Also muss es das Kind sein.
Kinder schämen sich denn vielleicht auch, ne?
Das hat ja auch eine lebenslange Impression für diese Kinder. Das ist ja ganz klar. Ja, die haben ja ein Erlebnis gehabt, dass sie nicht mehr loswerden im Rest des Lebens.
Ganz wichtiges Thema ist auch noch Alkohol in der Schwangerschaft. Was Ihnen sehr am Herzen liegt, müssen wir noch mal erwähnen. Todsünde, könnte man sagen.
Alkohol in Schwangerschaft geht gar nicht. Es gibt immer noch Daten der Charité, dass 50% der Frauen immer noch in der Schwangerschaft gelegentlich trinken. Gelegentliches Trinken geht auch nicht. Das Kind badet im Uterus im Alkohol, weil der Abbau dort nicht richtig funktioniert, über lange, lange Zeit. Und man kann sich vorstellen, dass das auch früh, ganz früh Schäden macht. Also Alkohol in Schwangerschaft, ein absolutes No-Go.
Was würden Sie sich wünschen, wenn man mal davon ausgeht, dass Zero Alkohol in unserer Gesellschaft wahrscheinlich in naher Zukunft nicht durchsetzbar sein wird?
Nein, das wird nicht funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass unser Pro-Kopf-Verbrauch von 10 Litern auf italienische Höhen von 8 Litern runtergeht. Dann hätten wir weniger Kosten, weniger Elend, weniger Probleme. Ich würde mir wünschen, dass die Politik ein bisschen mehr macht und es nicht so ist, wie unser Gesundheitsminister letztes Jahr gesagt hat, ein Glas Rotwein ist gesund für die Gesundheit, wenn der Mensch gesund ist. Das ist sicherlich eine kontraproduktive Äußerung gewesen. Ich würde mir wünschen, dass ein Alkoholverbot, ein Werbeverbot vorhanden ist. Ich würde mir wünschen, dass die Verfügbarkeit von Alkohol eingeschränkt wird. Zwischen 10 Uhr nachts und 6 Uhr morgens kein Alkohol verfügbar ist. Wir haben das gesehen, in Baden-Württemberg war das vor 2012 der Fall. Nach der grünen Regierung hat man das wieder eingeführt und die Gewaltaktivitäten, die Autounfälle, alles hat zugenommen. Und ich würde mir wünschen, dass die alkoholischen Getränke teurer werden, damit man nicht so viel trinkt und bei einem Glas Bier, wenn man es trinkt, ein bisschen länger sitzt und der Gesellschaft ist und es langsamer trinkt, dann hat man auch nicht so viel Alkohol aufgenommen.
Und jetzt haben wir am Anfang über diesen Dry January, über den trockenen Januar gesprochen, Dry January. Was für, ganz kurz, gesundheitliche Aspekte hat es, wenn man jetzt Alkohol komplett weglässt? Was passiert da?
Wir hatten darüber gesprochen, dass es gut ist für den Schlaf und dass es gut ist für die Immunität. Es ist gut für die Haut. Manche haben Hautprobleme, Alkohol durchblutet die Haut, die Talgdrüsen, die Akne geht weg, die Schuppenfläche wird besser bei dem, der sie hat. Die Leber entgiftet, hatten wir gesagt, entfettet deutlich. Menschen, die einen Hochdruck haben, brauchen weniger Mittel, weniger Medikamente, um den Hochdruck zu behandeln.
Und das Darmkrebsrisiko?
Diabetiker. Und das Darmkrebsrisiko wird zwar nicht so kurz weggehen, aber sie machen einen wichtigen Punkt, nämlich der, den hatten wir vergessen, dass Alkohol ein Risiko für Darmkrebs ist. Und wir wissen alle, dass Darmkrebs der Nummer 1 Krebs in Deutschland und Europa ist. Und dass wir alle 5 Jahre, ab 50 Jahre zur Kontrolluntersuchung der Endoskopie gehen sollten. Und wenn jemand chronisch Alkohol trinkt, ist das deutlich erhöht. Und das ist ein Riesenproblem, denke ich, nach wie vor.
Professor Seitz, es war toll, Ihnen zuzuhören. Sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen auch, Herr Baumgarten.
Morgen ist die wunderbare Inka Schneider hier. Und ich gebe zu, ich bin Fan. Auch von Inka, aber auch von ihrem Gast. Zu Gast ist nämlich dann Schauspielerin Jeanette Hein. Kommt morgen hier aufs Rote Sofa. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen hier mit dem Roten Sofa. Tschüss und schönen Abend.